Ja, danke für das große Interesse. Kurz vor dem Mittag. Wir möchten jetzt zu dem Vortrag kommen: Continuous Integration für eingebettete Systeme, und begrüßen dazu den Ruben Zawinski.
Ja, recht herzlichen Dank und guten Morgen ist es ja nicht mehr, Mahlzeit. Mein Name ist Ruven Zerwinski. Ich halte heute den Vortrag Continuous Integration für eingebettete Systeme. Ich habe mich jetzt die letzten 5 Monate mit dem Thema beschäftigt, habe mir angeguckt, was es da schon so für Software gibt, und habe schließlich entschlossen, dass wir leider wieder was Eigenes schreiben müssen, aber da komme ich später noch dazu. Genau, warum überhaupt macht man Continuous Integration? Wenn wir Continuous Integration machen und nicht nur testen wollen, dass unsere Software vom Compiler gebaut werden können, brauchen wir natürlich Tests. Für Tests, nur dann ergibt es Sinn, überhaupt Continuous Integration zu machen, weil wir größere Teile unserer Software testen können. Wenn wir dann daran denken, dass wir Verifikation haben wollen, also idealerweise die Tests für unsere Applikation schreiben, bevor wir die Applikation selbst erstellen, dann ergibt das Ganze schon sehr viel mehr Sinn. Und wenn wir dann daran denken, dass wir für unsere Applikation später mal ein Update ausrollen wollen, bei dem teilweise Komponenten der Applikation getauscht wurden oder jetzt möglicherweise zusätzliche Funktionalität erhalten und wir dort Regressionen vorbeugen wollen, dann brauchen wir erst recht Continuous Integrations, um diese Regressionen finden zu können. Der allgemeine Ablauf ist dafür, dass wir ein System haben, das unser Software-Repository überwacht, schaut, ob da Änderungen eingeflossen sind, dann automatisch diese Änderungen auscheckt, einmal die Applikation erstellt, die Tests dagegen ausführt und mir nachher einfach Meldung gibt: sind meine Tests fehlgeschlagen? Das ist ungemein wichtig. Ich muss also meine Applikation nochmal anfassen, muss dafür sorgen, dass mein Test anschließend funktioniert. Oder der Test wurde erfolgreich durchgeführt. Ich kann die Applikation also völlig ohne Probleme in mein Produktivsystem übernehmen und damit ausrollen. CI für eingebettete Systeme allerdings bringt weitere Probleme mit sich. Ich bin hier auf der linken Seite als Entwickler und auf der anderen Seite ist mein Entwicklerboard. Und wie komme ich jetzt als Entwickler zu dem Entwicklerboard? Klassischerweise nehme ich einfach das Board, schließe das per USB an meinen Computer an, schließe da Power dran an und dann kann ich damit arbeiten. Das funktioniert, wenn ich als einzelner Entwickler an einem einzelnen Board arbeite. Habe ich allerdings noch Kollegen, die an weiteren Boards arbeiten und zufällig auch Zugriff auf dasselbe Board brauchen wie ich, weil es zum Beispiel ein Prototyp ist, von dem bis jetzt erst einer existiert, muss ich mich also auch noch mit denen absprechen. Dann ist es meist so, dass man das System an einen zentralen Server anschließt. Und ich muss wissen, wie kann ich über diesen Server auf das Board zugreifen, wie kann ich auf diesem Board die Power ein- und ausschalten, den Reset auslösen, auf die Konsole zugreifen und all diese Dinge klären. Außerdem habe ich das Problem, dass ja die anderen Entwickler in meiner Firma oder in meinem Projekt auch auf dieses Board zugreifen wollen. Ich muss mich also möglichst über Software mit denen absprechen können, dafür sorgen, dass ich alleine jetzt für meine Arbeit exklusiven Zugriff auf das Board erhalten kann, um dann ungestört arbeiten zu können. Und danach gebe ich das Board quasi wieder frei. Jemand anders kann dann testen, kann an seinen Sachen weiterarbeiten oder der CI-Server kann auf das Board zugreifen und die automatisierten Tests durchlaufen lassen. Daraus ergeben sich eine Reihe von Anforderungen, die wir aufgestellt haben. Wir wollen in unserem Testsystem kein integriertes Bildsystem. Wenn wir für den Kunden Applikationen bzw. Board Support Packages erstellen, dann werden die meist sowieso schon gebaut. Sei das, weil ich selbst Änderungen eingebracht habe und es gerade gebaut habe, dann möchte ich nicht nochmal, dass der Continuous Integration Server losgeht und den Bild nochmal erstellt, weil ich ja weiß, dass die Version, die ich habe, die ist, die da ausgeführt werden soll. Ich möchte möglichst keine Image-Modifikation, also keine weiteren Tools auf dem Image installieren müssen, um da anschließend meine Tests fahren zu können. Ich möchte das Image testen, das nachher auch im Feld wirklich ausgerollt wird. Ich möchte das möglichst als verteilte Architektur aufbauen. Also eigentlich soll es egal sein, ob das Board jetzt an einem zentralen Server angeschlossen ist oder an dem Computer meines Kollegen. Ich soll das einfach so auffinden können. Und genau das ist der nächste Punkt. Das soll discoverable sein. Am besten möchte ich ein Kommando aufrufen, dann möchte ich wissen, welche Boards sind überhaupt verfügbar, welche sind gerade frei, welches kann ich mir nehmen und darauf zugreifen. Als Anforderungen für die Test-Library darunter haben wir, dass wir Systemsteuerung erreichen wollen. Wir wollen einmal uns über eine serielle Konsole auf dem System einloggen können und dann möglicherweise, wenn wir Netzwerkzugriff auf dem System haben, auch SSH verwenden. Wir wollen dort Dateien hoch und runterladen können, weil vielleicht in dem Produktivsystem nachher keine Stress-Test-Application vorhanden ist. Dann möchte ich die halt in das System ablegen können, ausführen und anschließend prüfen, ob die Stress-Test-Applikation das System nicht zum Absturz bringt. ich möchte eventuell Sachen emulieren, so wie USB-Sticks. Wenn ich Updates auf einem System über USB-Sticks durchführen möchte, dann möchte ich eigentlich auch ein System haben, was mir automatisiert einen USB-Stick emulieren kann, über das Linux Gadget Framework zum Beispiel. Dann brauche ich in dieser Steuerungslibrary natürlich etwas, um auf Power und Reset zugreifen zu können, um im Zweifelsfall bei einem Update den Fehlerfall simulieren zu können. Ich stecke also den USB-Stick rein, das Update startet und dann mittendrin ziehe ich einfach den Stecker raus und gucke, ob das System jetzt in den Fallback fällt, in das Recovery fällt und ob die Techniken dort funktionieren. Des Weiteren möchte ich Bootstrap-Funktionalität haben. Oftmals ist es so, dass ich nicht nur die eigentliche Linux-Applikation, den eigentlichen Kernel und das RootFS testen möchte. Manchmal ist es auch so, dass ich den Bootloader testen will, weil die Funktionalität noch nicht voll vorhanden ist oder weil wir Änderungen am Bootloader durchgeführt haben, um weitere Funktionalität hinzuzufügen. Und insgesamt sollen auch diese Tests völlig äquivalent sein, ob ich die Tests jetzt an meinem Arbeitsplatz durchführe oder die zentral vom CI-Server durchgeführt werden, soll auch vollkommen egal sein. Ich als Entwickler möchte meine Tests einfach an meinem Arbeitsplatz runterschreiben können. Irgendwann später, wenn das Projekt in die Wartungsphase übergegangen ist, schiebe ich das Board an einen zentralen Server, sage dem CI-Server, wenn jetzt Änderungen kommen, dann führe die Tests einfach aus und dies soll automatisch geschehen, ohne dass ich noch weitere Dinge ändern muss. Und dann nicht viele Dinge ändern muss. Ja, Systeme, die ich mir angeschaut habe, waren unter anderem das Linaro Lava-System von Linaro. Das wird unter anderem fürs Kernel-CI verwendet. Dort werden automatisch dort wird automatisch die neueste Linux-Kernel-Version ausgecheckt, gebaut und auf dem Board gestartet, um zu schauen, ob es eventuell während der Entwicklung Regressionen gab. So, dies hat die Infrastruktur sehr viel verbessert, weil jetzt nicht einfach Änderungen in den Linux-Kernel einfließen, die dafür sorgen, dass bestimmte ARM-Boards nicht mehr bootbar sind. Außerdem unterstützt das Lava eine verteilte Architektur. Ich habe einen zentralen Lava-Server, der das Scheduling macht, aber ich habe viele kleine Slaves, an die die Boards angeschlossen sein können, die die eigentlichen Tests dann durchführen und die Ergebnisse nur noch an den zentralen Server zurücksenden. Die Problematik, die ich mit dem Lava gesehen habe, ist, dass meine Systeme permanent in dem Lava eingebaut sind. Ich kann sie zwar in einen Wartungsmodus versetzen, habe als Entwickler aber nicht die Möglichkeit, mir jetzt exklusiven Zugriff darauf zu reservieren, um mit dem Board zu arbeiten außerhalb des Lava-Systems. Außerdem brauche ich einen gewissen System-Support, um die Applikationen müssen schon vorher dort vorhanden sein. Ich kann sie nicht einfach so trivial nachladen. Und ich kann das Lava nicht interaktiv verwenden. Man stelle sich vor, man hat eine Änderung, man hat einen neuen Linux-Kernel erstellt und hat jetzt rausgefunden, okay, ich habe da einen Bug. Ich möchte also jetzt möglichst einen Git-Bisect durchführen und dafür möchte ich ein kleines Skript haben, dass das System immer wieder in den richtigen Zustand bootet und das richtige Kommando ausführt. Dies kann ich mit Lava nicht erreichen, da Lava immer einen kompletten Test durchführt, der das Booten eines Systems behandelt, anschließend den Test startet und zum Schluss das Board wieder abschaltet und die Ergebnisse zurück an den Server meldet. Die nächste Variante, die ich mir angeschaut habe, war Fuego. Fuego ist ein Aufsatz für Jenkins CI. Das beinhaltet auf einmal das komplette Build-System von Jenkins. Ich muss also jedes Mal, wenn ich einen Test durchführen möchte, mit dem Fuego mein komplettes BSP im Fuego bauen. Das Fuego deployt das BSP dann auf mein Board und führt anschließend die Tests durch. Die Skripte, Fuego basiert darauf, dass ich einzelne Skripte für meine einzelnen Systeme anlege. Ich muss also für jedes einzelne Board Skripte schreiben, die dieses Board dann anschließend unterstützen. Und es gibt einen Haufen vorgefertigte Tests für das Fuego, die schon vorhanden sind, da Fuego von der Linux Foundation unterstützt wird. Was ich da als negative Punkte sehe, ist natürlich das integrierte Build-System. Außerdem wird Fuego als Docker-Container ausgeliefert. Das heißt, ich kann das nicht trivial skalierbar machen. Ich brauche also auf jedem Server, der da Tests durchführen soll und mit Boards interagieren soll, einen Docker, das dann diesen Container starten kann. Das ganze Fuego-System ist nicht verteilt. Es gibt da keine Möglichkeit, Build-Slaves zu verwenden. Und der gesamte Testcode, den ich schreibe, soll eigentlich möglichst in Bash sein, da ich keine weiteren Interpreter aufrufen möchte, da das den Bildvorgang im Fuego nur verlangsamt. Auch bei Fuego habe ich den Nachteil, dass das Ganze nicht interaktiv verwendbar ist. dann haben wir beschlossen, wir schreiben unsere eigene Test-Library. Und eigentlich ist es keine richtige Test-Library. Wir haben eine Library geschrieben, die es uns ermöglicht, arbiträre Hardware zu steuern. Wir können also das serielle Interface bedienen, wir können das SSH-Interface bedienen und können uns jetzt unser Test-Framework quasi aussuchen. Dafür haben wir initial ein PyTest-Plugin geschrieben. PyTest ist ein eigenes Testing-Framework für Python, welches unter anderem Fixtures unterstützt. Und wir sind einfach ein einfacher Entry-Point für das PyTest. Wenn wir das PyTest aufrufen, dann geben wir nur an, wie das PyTest sich zu unserem Board verbinden soll. Das sind die Angaben, die hier in dieser Config-YAML geschehen. Ich sage also, es gibt hier ein Target, es hat verschiedene Ressourcen, wie zum Beispiel einen seriellen Zugangsport. Es gibt einen Manual Power Driver. Manual Power Driver heißt in dem Fall, dass ich als Mensch dann aufgefordert werde, auf den Startknopf zu drücken oder den Stecker reinzustecken. Alternativ unterstützen wir dann natürlich auch die Powersteuerung über externe Geräte. Dann habe ich einen Serial Driver, der bedient diesen Serial Port. Ich habe etwas, was den Barebox bedienen kann, der als Bootloader darunter sitzt. Alternativ haben wir auch Implementationen für U-Boot dabei. Und ich habe einen Shell-Driver, der sich zum Schluss dann über die serielle Konsole auf dem System einloggen kann, um da Kommandos ausführen zu können. Das Ganze wird verpackt in eine Strategy. Und die Strategy sorgt dafür, dass ich in meinem Test angeben kann, in welchem Zustand ich das Board haben möchte. Wenn ich jetzt weiß, ich möchte im Bootloader ein bestimmtes Kommando testen, dann kann ich ihm sagen, gib mir das Board bitte im Bootloader. Und später, wenn ich es in der Shell haben möchte, kann ich ihm sagen, gib es mir bitte in der Shell. Wir haben dadurch kein integriertes Bildsystem. Wir müssen also uns keine Gedanken darum machen, dass wo wir die Quellen herkriegen. Wir geben dem Board später nur noch vor, welches Image gebootet werden soll. Wir haben in dem LabGrid-Projekt selbst bis jetzt nur einige Beispiele, allerdings noch keine fertigen Tests. So weit sind wir in den 5 Monaten leider noch nicht gekommen. Jetzt eine kleine Demo zu dem PyTest-Plugin. Das ist, glaube ich, okay. Genau, als erstes rufe ich hier die Config-YAML auf. Wir sehen, dass sie ungefähr äquivalent ist zu dem, was ich vorher hatte. In dem Fall benutzen wir hier schon die verteilte Infrastruktur eines entfernten Platzes, indem ich einfach nur den Namen des Boards angebe und die restlichen Ressourcen automatisch aus dem Zustand dieses Platzes hervorgehen. Wie das mit diesen Plätzen nachher aussieht, zeige ich dann in dem nächsten Beispiel. Des Weiteren habe ich da auch wieder einen Power Driver, der das Board ein- und ausschalten kann. Das ist in dem Fall ein Network Power Driver, das heißt, es ist keine menschliche Interaktion mehr nötig. Ich habe wieder einen Serial Driver, der benutzt intern den Serial Port, der mir remote zur Verfügung gestellt wird. Und ich bediene wieder Barebox und meine Shell und habe unten meine Strategy. Genau. Dann schauen wir uns einmal unsere Testdefinitionen an. Hier oben sehen wir einige Fixtures, um auf die Strategien zugreifen zu können. Unter anderem, um hier das Board in den Bootloader zu bringen oder in den Shell-Zustand bringen zu können. Dann scrollen wir einmal nach unten und sehen, dass wir hier 3 Tests haben. Wir haben einen Test Barebox. Alles, was der Test macht, ist, das Board in den Bootloader-Zustand zu bringen und anschließend das Kommando Version auszuführen, nachzuschauen, ob das erfolgreich war, nachzuschauen, dass wir die richtigen Rückgabewerte haben und zu schauen, dass Barebox in diesem Versionsstring String nachher auftaucht. Denselben Test haben wir hier unten für die Shell. Wir booten also in unser Linux-System hinein, machen dann ein cut-proc-version, schauen, dass Linux in dieser Version vorhanden ist und auch, dass der Return-Code wieder null ist und wir nur die richtigen Ausgaben erhalten haben. Anschließend booten wir dann wieder zurück in den Bootloader, holen uns wieder den Treiber für den Barebox-Treiber und gucken nach, ob der Command true tatsächlich null als Ausgabewert zurückgeben wird. Genau. Jetzt rufe ich die Testumgebung auf. Dabei benutze ich ein kleines Wrapper-Script, das LabGrid PyTest heißt. Ich könnte auch PyTest an sich einfach aufrufen, sobald LabGrid auf meinem System installiert ist. Der wichtige Teil für den Aufruf in dem Fall ist die Angabe der Environment-Konfiguration über die Konfigurationsdatei, die ich ganz am Anfang gezeigt hatte. Jetzt mache ich das Ganze noch verbos und gebe meine Test-Files an. Jetzt startet er im Hintergrund automatisch das Board, hat jetzt schon den ersten Test durchgeführt, wartet jetzt darauf, dass die Linux-Shell gebootet wird, er sich einloggen kann, um dann anschließend das cut-proc-version auszuführen. Das ist nun auch erfolgreich geschehen. Jetzt schalte ich das Board einmal ab, schalte es wieder ein und gucke, dass das Testkommando erfolgreich durchgeführt wurde. Ja. Jetzt muss ich hier. Kommen wir jetzt zur verteilten Architektur bei LabGrid. LabGrid unterstützt eine verteilte Architektur. Dabei habe ich einen Koordinator. Und an diesen Koordinator werden verschiedene Exporter angeschlossen. Die Exporter selbst, dort sind dann die verschiedenen Boards einfach eingesteckt und ich gebe über eine kurze Konfigurationsdatei an, welcher Serial-Port und welcher Netzwerk-Port zu welchem Gerät gehört. So kann ich unter anderem auch verschiedene Exporter miteinander verknüpfen. Wenn jetzt der Serial-Port an dem einen Gerät hängt, der andere allerdings die Power-Port steuert, kann ich das dort auch mit angeben. Und der Koordinator fasst dann die richtigen Ressourcen so zusammen, dass ich auf das richtige Board zugreifen kann. Als nächstes habe ich dann verschiedene Clients, die greifen auf den Koordinator zu, um sich ihre Informationen geben zu lassen. Wo finde ich denn den Network-Power-Port? Wo liegt mein Serial-Port? Über welchen Rechner muss ich da zugreifen? Der eigentliche Zugriff auf die Ressourcen erfolgt dann allerdings nicht über den Koordinator, sondern er greift direkt auf den Exporter zu, auf dem der entsprechende Port verfügbar ist. Auch dazu eine kleine Demo. Hier auf der linken Seite, rufe ich jetzt den LabGrid Client auf und frage nach, welche Plätze hast du denn zur Verfügung und gib mir mal die zurück, welche den Namen Riot Board enthalten. Anschließend möchte ich eine Konsole aufmachen auf diesem Riot Board Platz und gebe dabei Riot Board als Platzname an. Dann sagt mir LabGrid, das möchte ich ja gerne tun, allerdings hast du den Platz, den du haben möchtest, noch nicht acquired. Das sehen wir hier oben. Not acquired. LabGrid Client P Riot Board Acquire gibt mir dann das Board als exklusiven Zugriff, damit niemand anders in der Zeit, in der ich das Board habe, auf meinen Arbeitsvorgang stören kann. Anschließend kann ich dann die Konsole auf das Board öffnen und das geschieht weiter unten. In dem Fall ist das Board an meinem eigenen Computer angeschlossen, nämlich an Port 50201. In dem Fall exportiert der Exporter den Port einfach als TCP-Port über das Netzwerk. Alternativ, statt den Platznamen jedes Mal angeben zu müssen, kann ich ihn auch als Umgebungsvariable place exportieren und spare mir so das Tippen des Platznamens beim Client-Zugriff. In dem Fall habe ich bemerkt, dass links noch gar keine Konsole vorhanden ist, also frage ich jetzt ab, wie ist denn der Power-Zustand meines Boards? Der Power-Zustand war aus, jetzt schalte ich es ein und mein Board läuft automatisiert an und ich kann jetzt darauf zugreifen. Ich kann jetzt meine Arbeit durchführen, anschließend schalte ich das Board wieder ab und gebe es wieder zurück in den Pool, sodass der nächste Mitarbeiter dann darauf zugreifen kann. So. So. Ja, das war soweit zur Architektur. Aktuell fehlt uns noch ein wenig Dokumentation für das LabGrid-Projekt, da wir primär mit der Implementation des Projektes beschäftigt waren. Wir sind in den nächsten 3-4 Wochen bemüht, da die Dokumentation zu erweitern. Und soweit würde ich jetzt fragen, ob noch Fragen zum Projekt vorhanden sind. Hier ist die GitHub-URL, auf der man das Projekt inspizieren kann und bei Fragen gerne eine E-Mail an die unten genannte Adresse.
Wirklich keine Fragen? Doch, da hinten. Ich komme hoch.
Also wenn die serielle Verbindung über TCP weitergereicht wird, wie sind da die Erfahrungen mit dem Timing? Also wir steuern zum Beispiel Industrieanlagen über serielle Verbindungen und die sind ziemlich picky, was das angeht. Wurde sowas auch schon ausprobiert oder bisher doch eher nur für die Fernsteuerung?
Kannst du die Frage am Anfang nochmal wiederholen? Das war ein bisschen schwer verständlich.
Die serielle Verbindung über TCP.
Ja.
Wie sind da die Erfahrungen mit dem Timing? Also vielleicht das auch nochmal, wie gesagt, wir steuern Industrieanlagen über serielle Schnittstellen und haben entsprechend für Unit-Tests auch Simulatoren dafür und so weiter. Das müsste dann also folglich ja dann über TCP an die Geräte ran. Habt ihr solche Fälle damit schon mal gehabt oder habt ihr das eher bloß für die Fernsteuerung?
Nee, wir haben das bis jetzt bloß für die Fernsteuerung verwendet. Wenn wir Geräte mit Netzwerk haben, benutzen wir die initiale serielle Verbindung auch nur, um dann anschließend den Netzwerkzugriff verfügbar zu machen, da das auch für die Kommandoausführung sehr viel stabiler passiert.
Okay, gut, danke.
Weitere Fragen? Ah ja.
Was für Devices testet ihr da mit in der Regel? Weil du hattest ja gesagt, SSH sind ja dann schon höchstwahrscheinlich bisschen leistungsstärkere Geräte.
Ja genau, wir testen damit primär Embedded Linux-Systeme, auf denen wir dann die entsprechenden Applikationen zur Verfügung haben. Genau. Weitere Fragen?
Dann nochmal herzlichen Dank und ich würde sagen, allen eine schöne Mittagspause.
Alles klar, recht herzlichen Dank.